Talk mit Tees.
Arthur Abele aus Ulm ist der König der Leichtathleten, gerade Europameister im Zehnkampf geworden und diese Woche das Training wieder aufgenommen. Hallo auf die Sportanlage in Ulm.
Hallo.
Frischer Europameister. Nach 10 Jahre langer Leidenszeit, der ganz große Erfolg. Eigentlich müssen wir uns verbeugen und King Arthur sagen.
Ach,
King
Quatsch.
Arthur. Doch, King Arthur. So. Gab es schon die ersten Briefe, die an King Arthur, Eure Majestät, adressiert waren?
Ja, in der Tat. Heute habe ich ein sehr großes Paket bekommen mit Fanpost und allem Möglichen. Also es war ganz witzig. Es stand sogar oben drauf King Arthur oder an King Arthur Abele. Das war ganz witzig. Da habe ich gleich wieder ein Grinsen im Gesicht gehabt. Ja.
Aber nach dem Sieg, nach der Europameisterschaft, als man dir die Krone aufgesetzt hat, diese liebevoll gestaltete Papierkrone, wo ist die jetzt?
Die Krone, die steht bei uns, die wird so ein bisschen in Ehren gehalten, alles cool, deswegen, ist bei der Medaille und wird da natürlich verewigt, wenn man es so nimmt und die hat einen Ehrenplatz gekriegt.
Was ist das für eine Krone? Hat die jemand selbst gebastelt? Ist die von einem Kindergeburtstag oder wer hat die gemacht?
Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ich habe es vom Berlino einfach aufgesetzt gekriegt, also von dem Maskottchen in Berlin.
Yeah.
Wenn man so ein bisschen, also sie wurde relativ schnell gebaut, habe ich so das Gefühl gehabt, weil man sieht innen so leichte Flammen. Ich glaube, das hat eine Restaurantkette.
Jawohl.
Namens Burger King hat die natürlich, da ist die her. Die wurde dann umgedreht und zusammengeklebt und dadurch ist, glaube ich, die Krone dann entstanden.
Du hattest jetzt nach dem Gewinn der Europameisterschaft einen ganz besonderen Termin. Also der jetzt ist natürlich auch total spitze, aber fast so schön war ja das Treffen mit der Kanzlerin. Tag der offenen Tür, Bundeskanzleramt. Du hast mit der Kanzlerin sogar gesprochen. Was hat sie erzählt? Was hat dich besonders interessiert und auch überrascht?
Ja, im ersten Moment war es natürlich für mich ein ganz, ganz toller Moment, die Frau Bundeskanzlerin zu treffen erstmal. Überraschend war sie, dass sie da sogar noch früher auf dem Podest stand als erwartet, da sie auf einmal hinter mir stand oder beziehungsweise dann zwischen Gesa Krause und mir und dann ganz kurzerhand einfach das Gespräch übernommen hat und das war dann ganz, ganz angenehm. Also man hat dann von vielem erzählt, von natürlich Arbeitgeber Bundeswehr, wie sich das gestaltet, ob das toll ist. Und Frau Merkel ist da wirklich ganz, ganz tiefenentspannt an die ganze Sache herangegangen und hatte eine tolle, tolle, ruhige Ausstrahlung, muss man sagen.
Wann hat denn Angela Merkel das letzte Mal so richtig Sport gemacht?
Frau Merkel hat selber von sich aus gesagt, dass sie jetzt nicht so die Sportliche ist. Sie geht aber ganz, ganz gerne schwimmen. Also sie ist jetzt nicht so die Läuferin, hat sie gemeint, wie die Gesa Krause oder jetzt irgendwie Kugel wegschnipsen, so wie ich. Aber sie schwimmt für ihr Leben gern, das hat sie gesagt. Und das ist so ihr Sport, wo sie sich wohlfühlt. Und darum ist es ja völlig legitim.
Und was sie auch mal erzählt hat, glaube ich, sie musste während des Studiums, als sie Physik studiert hat, da mussten sie Sport machen, denn wer eine 5 hatte, der durfte kein Physikdiplom machen.
Richtig, ja. Und sie musste noch mal ran, hat sie gesagt. Also sie musste beim zweiten Mal noch mal ran und da war sie sich auch nicht ganz sicher, ob sie das wirklich so geschafft hatte. Mit Klammern, die Prüfer haben da wohl beide Augen zugedrückt, hat sie gemeint. Und dann hat es dann doch wunderbar geklappt.
Du hast eine Führung noch bekommen durch ihr Büro, durch den Kabinettssaal und das haben noch nicht viele Sportler bekommen. Also da bist du einer wirklich der Ersten, muss man auch sagen, ne?
Ja, es haben wohl insgesamt nur, also ich bin der Dritte jetzt, der hier bei Frau Merkel im Büro stehen durfte und da mal ein bisschen rumschauen und begutachten durfte. Also vor mir war wohl Khedira da und Dirk Nowitzki. Und das ist natürlich für mich umso schöner, wenn man das so hört und sagt, hey cool, du bist einer von dreien, der da wirklich mal bei der Bundeskanzlerin im Büro sein durfte, beziehungsweise dann auch Kabinett und alles Mögliche, was ich dann so sehen durfte. Das war natürlich ungemein interessant und auch natürlich, wie soll man sagen, inspirierend, weil da waren ja doch ganz schön viele Leute und natürlich auch Größen aus anderen Städten, Nationen und das hat natürlich schon sehr, sehr imponiert, muss man sagen.
Ich würde ja auch ganz gerne mal hin, sag ich dir ganz ehrlich, aber was hast du da genau gesehen? Was war besonders interessant zu sehen?
Ja, im Kabinettssaal natürlich, da gibt's eine Klingel, die nur Frau Merkel klingeln darf, wenn sie sozusagen die Runde einläutet und ab dem Moment dann natürlich die Stimme erhebt und von sich aus dann natürlich sagt, okay, jetzt ist Ruhe, jetzt ist das Gespräch eröffnet sozusagen. Das fand ich ganz, ganz cool. Die habe ich auch hochgenommen und sozusagen in die Hand genommen. Ich durfte nur nicht klingeln. Das haben sie dann gesagt, das machen wir jetzt mal bitte nicht.
Okay.
Deswegen, das war ganz witzig. Das war auch nochmal so ein Highlight, muss ich sagen. Das war echt cool. Und natürlich, wenn man da rumläuft und die ganzen Namensschilder sieht, wer da alles sitzt und das war natürlich alles sehr, sehr toll.
Ja. Wer hat sich dann von wem ein Autogramm geholt? Du von ihr oder sie von dir?
Ich von ihr.
Okay.
Und sie hat dann aber gemeint, eigentlich sollte es ja andersrum sein, aber das fand sie dann umso spaßiger und deswegen hat sie mich dann im Nachhinein dann natürlich auch noch ins Kanzleramt dann eingeladen und für die Führung sozusagen. Und ja, dafür war ich natürlich sehr dankbar.
Dafür durfte sie einmal deine Muckis drücken, oder?
Nee, die nicht. Aber sie hat schon im ersten Moment, wo sie mich gesehen hat, hat sie schon, das war eigentlich auch so ein cooler Einstieg in das ganze Gespräch, weil sie hat dann zu mir geschaut, hat zu hoch geschaut und hat dann gemeint so, puh, wow. Und dann ging der Blick Richtung Gesa Krause zur Läuferin und sie dann so, ja, da sieht man, dass sie die Läuferin sind. Und das war natürlich ein ganz spaßiger Einstand zu dem Moment und toll. Ja, deswegen fand ich es auch ganz cool.
Toll. Es wurde ja noch viel gemeckert bei der Europameisterschaft dann, dass die Frau Merkel nicht bei den Wettkämpfen da war. Jetzt hast du sie wenigstens im Nachhinein nochmal gesehen. Lass uns nochmal reden über diesen unglaublichen Wettkampf, den du da geführt hast, im Zehnkampf bei der EM in Berlin. Das war ja letztendlich auch wirklich eine taktische Leistung von dir. Denn du hast gesagt im Anschluss daran, du hast es geschafft, Körner zu sparen. Das heißt, man muss taktisch vorgehen, dass man nicht, und die Versuchung ist natürlich immer da, bei allem alles zu geben, aber letztendlich war deine Entscheidung, nicht immer bis an die 100% zu gehen, was dir am Ende den Gesamtsieg ermöglicht hat. Wie schwer ist das, so etwas einzuteilen, mit so viel Verstand daran gehen zu müssen?
Ja, da ist wirklich so, dass ich jetzt natürlich im gewissen erfahrenen Alter bin, mit 32 jetzt, wo wir natürlich von uns aus sagen konnten, du Junge, die 2 Tage werden prügelhart da in diesem Hitzekessel, weil es hat immer 40 Grad, die Bahntemperatur haben wir gemessen, 70 Grad, da lässt man einfach extrem viel Energie und Kraft liegen und wenn man da natürlich dann in Versuchen, die schon echt fast perfekt sind, dann Körner sparen kann und sagt, okay Jungs, mir reicht dieser Versuch. Das ist ja nicht nur für mich selber gut, sondern auch einfach eine psychische Schiene, wo man dann sagen kann, Leute, guckt mal, ich höre jetzt auf, mir reicht das völlig, versucht euch mal weiter daran und ich gehe jetzt einfach in die Katakomben und kann schon mal die Füße hochlegen, beziehungsweise mich nochmal massieren lassen oder nochmal essen und einfach nochmal wieder meinen Energiespeicher auffüllen. Und das sind so Sachen, wo dann einfach zum einen für mich gut waren und zum anderen natürlich auch taktisch in der Psyche für mich, beziehungsweise dann auch gegenüber den anderen, die dann natürlich sich auch schon gefragt, boah krass, okay, der hört jetzt schon auf im ersten Versuch, der hat schon einen gesetzt und es reicht ihm.
Ja.
Man hatte auch gesehen, dass dann halt einfach noch Potenzial da war. Ne? Das waren ja jetzt nicht die super, super Sprünge und auch Versuche, aber die waren einfach auf so einem hohen Niveau, dass man gemerkt hat, okay, das ist völlig in Ordnung, damit kannst du wirklich Medaille machen und das war das Hauptziel und natürlich, dass es dann im Endeffekt dann nachher die Goldmedaille war, das war natürlich dann exorbitant cool und hat natürlich, ja, das war Wahnsinn.
Aber zwischendurch lief es ja wirklich schon so gut für dich. Ziel war für dich auf jeden Fall, ich glaube, die ersten 5 wolltest du auf jeden Fall. 3 waren bestimmt im Bereich des Möglichen, aber ganz oben zu landen, hast du danach den ersten Disziplinen zumindest mit dem Gedanken ein bisschen gespielt.
Ja, es ist Zehnkampf, also ne, da kann unfassbar viel passieren. Ja, ne, man kann natürlich schon, beim letzten 1500er auf die Nase fallen oder der eine tritt einem so in die Füße, dass man nicht mehr weiterlaufen kann. Da kann ganz viel passieren, aber nee, ich habe, ich glaube, als ich nach dem ersten Tag so auf Platz 2 war hinter dem Engländer, hinter dem Duckworth, da wusste ich schon, okay, allalala, das könnte echt richtig gut werden. Ne? Aber bleib einfach cool, guck, dass du in den zweiten Tag richtig gut reinkommst mit Hürde Und dann hast du so den Flow eigentlich, dann kann nicht mehr viel passieren, ne? Weil Hürde ist schon nochmal so kritisch, wenn man einen 400 Meter Lauf dann am Vorabend noch in die Beine hat und dann extremst über die Hürden rennen muss, das ist ja sehr, sehr rhythmisch, und wenn man schwere Beine hat, dann kann es da auch ganz schnell zum Fehler überlaufen und sich natürlich dann auch aus dem Rennen schießen. Aber das hat dann wunderbar funktioniert, und als natürlich dann der Diskus auch nochmal super war, da wusste ich dann, okay, jetzt nochmal komplett konzentrieren auf Stabhochsprung, dass das funktioniert. Ja, das war aber leider dann doch nicht so ganz so rund und habe mich dann nochmal selber ins Wanken gebracht und ins Grübeln.
Ja, nicht nur dich, auch uns Zuschauer, ehrlich gesagt. Ja, verstehst du? Aber, nee, was macht denn der da? Arthur, bitte nicht. Was ist denn los beim Stabhochsprung? Was war los?
Ja, ich hatte sehr, sehr Probleme mit der Anlage, muss man sagen. Okay. Also jede Leichtathletikanlage hat ja auch Drainagen. Und dementsprechend müssen ja da auch Abfließwinkel da sein von Bahn, damit die dann das Abflusswasser von Wetter, also vom Regen, dann wirklich dann auch in die Ablaufkanäle abfließen können. Und das war beim Stabhochsprung ganz, ganz extrem, dass man die ersten 20 Meter bergauf läuft, also gefühlt, und war ja auch ganz leicht. Und genau ab der Zwischenmarke, so bei 17 Meter bei mir, wo ich dann Druck machen muss in Richtung Anlage, also Druck über Frequenz und schneller werden und Einstichbewegung, da ging es plötzlich bergab. Also da war so ein richtiger Cut, und ab da bin ich komplett dann aus dem Tritt gekommen und habe dann den Abstand nicht mehr halten können zur Anlage und immer zu dicht draufgelaufen, und dann kann man keine Energie mehr in den Stab übertragen und den nicht mehr biegen, und dann fällt man jedes Mal wieder Kerzengrad runter, und dann habe ich natürlich den Versuch jedes Mal abbrechen müssen, und das war natürlich, das wird dann von Versuch zu Versuch natürlich dann auch mental immer schwerer, dann nochmal zu sagen, boah, jetzt muss es klappen, und dann hat es leider dann nicht mehr geklappt bei 4,80 Meter. Ja, das war natürlich erstmal ein Schock, muss man sagen, klar, aber ich wusste, jetzt kommen nochmal zwei starke Disziplinen. Und ja, dann habe ich natürlich nochmal mich komplett zusammengerissen, und das hat dann auch super funktioniert, muss man sagen.
Letzte Disziplin waren die 1500 Meter. Da war auch klar, wenn du die souverän durchlaufen kannst, dann wird das auch was. Nimm uns mal einfach mit auf die letzten 50 Meter, die du gelaufen bist. Was ging in deinem Kopf vor? Denn der Moment, als du durchs Ziel läufst und auch eigentlich allen klar ist, der hat Gold gewonnen tatsächlich, da ist dein Gesicht noch relativ ausdruckslos.
Das stimmt, ja. Also grundsätzlich ging es eigentlich schon 400 Meter vor Schluss so richtig los mit, oh geil, jetzt wird es ganz witzig langsam. Und ja, genieß nochmal die letzten 400 Meter. Die anderen dürfen gerne vorbeiziehen, solange es nicht der Weißrusse und der Elias Kurenjew, der andere Russe, wo ich ja eigentlich hätte 16 Sekunden Vorsprung gehabt. Und ja, klar, die letztlich 50 Meter, da habe ich dann einfach nur noch gedacht, oh geil, geil, nochmal ein paar Schrittchen und dann hast du es, dann hast du es, dann hast du es. Und ja, das war einfach, natürlich für mich war es immer noch anstrengend, klar, 1500 Meter, die mache ich auch nicht spielerisch, aber das dann in dem Moment zu realisieren, das hat dann wirklich so, sage ich mal, eine halbe Minute, Minute gedauert.
Okay.
Und dann, klar, im ersten Moment die Erschöpfung, und natürlich muss man auch mal durchschnaufen, es war jetzt auch nicht so mörderlangsam das Rennen, aber dann habe ich es begriffen, und dann kamen ja auch die ganzen Emotionen hoch und die ganzen Gefühle, die ganzen Lasten, die einfach an einem, wie so ein Befreiungsschlag, wo die ganzen Steine und betonschweren Prügel auf dem Rücken dann einfach wegplatzen, und du stehst da und denkst, oh, Wahnsinn, was hast du jetzt in den letzten zwei Tagen hier geschafft? Und dann ging es einfach los, und da konnte ich die Tränen nicht mehr zurückhalten, und ja, das war dann echt so ein unglaubliches Gefühl, einfach auch, weil die Menge so geschrien hat, die hat einfach nur Gänsehautfeeling verursacht, und das war halt so, so toll und so grandios, das war Wahnsinn.
Ja, es ist eine Hollywood-Geschichte, wirklich der König der Leichtathleten, die Goldmedaille, also Europameisterschaft im Zehnkampf nach einer wirklich unglaublichen Leidenszeit mit Verletzungen. Deswegen hast du natürlich auch den Physios nach dem Erfolg auch immer wieder gedankt, die dich auch während dieses Wettkampfs einfach fit gemacht haben, fit gehalten haben. Nenn mir mal bitte ein Körperteil, das du noch nicht gebrochen oder gerissen hast. Fällt dir da irgendwas ein?
Ja, also in der Tat, linker kleiner Finger.
So gut, notiere ich, jawohl.
Und Zeigefinger rechts.
Aber da hört es dann auch schon auf, ne?
Dann wird es schon langsam witzig, ja. Also ich hatte schon viel Scheiß, muss man sagen, ja, definitiv. Echt extrem viele Verletzungen, von, naja, also von Füßen unten bis natürlich Kopf, Halswirbel, alles gebrochen.
Gott.
Also Wahnsinn, was da alles schon war. Und ja, deswegen.
Wahnsinn, was es da alles gibt im Körper. Ob ja. da Unterschenkelbruch, Nabelbruch, Ellbogensehnenriss, Bandscheibenvorfall. Es war ja alles, hast ja nichts ausgelassen eigentlich.
Nee, leider nicht. Und deswegen bin ich auch so überglücklich, dass das jetzt echt alles mal funktioniert hat und ja, da ja. nichts Großes kam. Ich hatte während des Wettkampfs klar auch meine Problemchen, so ein bisschen, aber das war alles nur rein muskulär und deswegen
auch
war
dazu,
ich jetzt einfach
ne?
na, heilfroh, weil durch die Hitze und alles dehydriert man ja relativ schnell und dann geht's natürlich auf die Muskeln und da muss man halt immer extrem hinterher sein.
Mhm.
Aber nee, alles super. Ich freue mich, dass ich so gut dastehe und deswegen bin ich überglücklich, dass das wirklich so ja. geklappt hat.
Du hast auch danach gesagt, ey, wie viele Anläufe, wie viele Niederschläge, wie viele Rückschläge, wie viele Arschtritte, wie viele Trainingseinheiten, wie viele Reha-Maßnahmen. Unfassbar, das geht auf keine Kuhhaut. Unglaublich, was das für eine Genugtuung da ist. Wie sieht denn zum Beispiel so ein Arschtritt aus?
So ein Arschtritt sieht aus mit 100 Meter Anlauf, Spikes und dann im Vollsprint sozusagen. Und Absprung so einen Meter vor mir und dann voll in Arsch. Also nee, also wirklich, ein Arschtritt sieht halt wirklich so aus, dass man halt schon am Boden liegt und dann einfach nochmal eine Verletzung kommt. Ne? Man hat dann irgendwie schon, man hat schon irgendwie einen Muskelfaserriss oder sowas, wo man dann schon echt ruhig machen muss. Dann macht man natürlich Alternativtraining und dann holt man sich im Alternativtraining dann nochmal irgendwie einen Muskelfaserriss. Dann irgendwie oben im Bizeps oder im Brustmuskel oder holt sich dann ein Hexenschuss oder so. Also das gibt's alles. Das hatte ich alles schon, dass dann wirklich so, ne, du liegst schon unten am Boden und dann trampelt nochmal einer auf dir rum.
Mhm.
Und ja, das sind halt dann so Niederschläge, wo man dann sagt, boah, hey, nee, kann da nicht irgendjemand anders mal aussuchen? Jetzt reicht's doch langsam.
Mhm.
Und ja, da zweifelt man natürlich erstmal in dem Moment. Aber im anderen Moment ist man natürlich dann wieder Feuer und Flamme und will
klar.
natürlich wieder ganz nach oben.
Ja. Also du hast in der Tat nicht aufgegeben. Man kann auch kein Zehnkämpfer sein oder erfolgreich sein als Zehnkämpfer, wenn man aufgibt. Das ist also Grundvoraussetzung. Und dennoch ist es so leicht dahingesagt natürlich. Ja, ja, ich habe halt nie aufgegeben. Aber in der Praxis ist es ein Berg, den man eigentlich kaum erklimmen kann, oder? Was ist so exemplarisch? Welche Situation fällt dir sofort ein, wo ein normaler Mensch eigentlich aufgibt?
Ja, Achillessehnenriss muss man eigentlich schon ganz klar sagen. Ne? Achillessehnenriss war so der Super-GAU bei mir 2015.
Ja.
Da war ich in der Form meines Lebens, muss man sagen, zu dem Zeitpunkt. Da bin ich Vize-Europameister geworden in der Halle und habe natürlich die Form mitgenommen für die Freiluft und habe da bombenmäßig dran noch im Trainingslager trainiert. Dann ist mir die Achillessehne abgerissen im Trainings hier, einfach eine Spontanruptur nennt sich das. Das heißt, es kommt aus dem Nichts, es war keine Entzündung, es war keine Verletzung, nichts vorhanden, die ist einfach abgefatzt. Und ja, das ist so dann der Super-GAU, muss man sagen. Aber dann natürlich bin ich am gleichen Tag operiert worden und man hat natürlich da in dem Moment dann erstmal so, ist alles über einen hereingebrochen und man denkt, boah, für was mache ich denn Scheiß denn noch? Ach, höre ich jetzt auf oder was mache
ja,
ich denn?
Klar.
Aber im nächsten Moment hat einen einfach so die Familie dann aufgefangen, ne? Da und natürlich auch die Trainingsgruppe, aber
ja.
so die Familie ist dann der Background, wo dann natürlich da ist und für einen mitfiebert und dann auch einem dann tröstet und sagt, boah, hey, scheiße jetzt, aber boah, kacke, schon wieder so ein Mist, aber hey, ich weiß, du hast so viel Potenzial, mach weiter, komm, wir stehen hinter dir. Vor allem Frau und Söhnchen dann, oder halt mein kleiner Mann. Mein süßer Kleiner, der einfach jeden Morgen aufwacht und mich anstrahlt und einfach für das schon könnte ich ihn echt den ganzen Tag knutschen und knuddeln.
Aber
und,
wenn du nicht weitermachst, dann siehst du dieses Lächeln strahlend noch öfter eigentlich.
Ja, das stimmt schon, aber nein, das ist so viel Motivation, einfach weiterzumachen, weil er dann auch Papa Sport sagt und dann, das ist halt so goldig und wenn der mich dann sieht und dann halt mitfiebert und sagt hier, Papa Sport und Papa los und Papa schneller und das ist dann so viel Motivation, einfach noch sagen, boah, ich mach weiter, einfach nur, weil er das so toll findet. Das pusht einen natürlich ungemein und vor allem auch, ja, einfach der Background, ne? Natürlich auch die Trainingsgruppe, da kann man nicht pennen. Wir haben 4 8000er hier in Ulm. Da kannst du nicht sagen, okay, ich mach jetzt einfach mal einen auf ein bisschen ruhiger.
Mhm.
Da muss man einfach dranbleiben, sonst ist man da relativ schnell weg vom Fenster in dem Moment. Und sich da auch wieder ranzukämpfen und mitzukämpfen, das macht natürlich ungemein viel Spaß. Und deswegen habe ich auch für mich dann einfach immer gesagt, nee, du du hast noch so viel Potenzial, du kannst da oben einfach mal reinrutschen, weil du, wenn du die Trainingsergebnisse anguckst, da ist einfach, da bist du da vorne mit dabei. Und jetzt hat man natürlich gesehen, okay, das hat jetzt echt einfach mal alles wirklich so funktioniert. Ja.
Also die 8000er, das ist die Punktzahl, das sind nicht die Berge in Ulm, ne?
Nee.
Wenn du sagst, also wir haben mehrere 8000er hier in Ulm.
Genau, also wir haben jetzt 4 8000er Zehnkampfathleten hier, also 4 Stück, die über 8000 Punkte gemacht haben. Das ist so, da kommt man dann in der Weltspitze an sozusagen. Mhm. Und deswegen sind wir hier in Ulm sogar einer der, oder die stärkste Trainingsgruppe der Welt im Rahmen der Zehnkämpfe. Und das macht es natürlich ungemein aus, dann da am Ball zu bleiben und auch mit weiter zu trainieren und sich zu pushen. Und deswegen ist das natürlich ideal dann.
Wie groß ist denn jetzt das Risiko? Also du hast jetzt zum Beispiel von 2008 bis 2013, glaube ich, wirklich wegen der ganzen Verletzung keine Wettkämpfe gemacht hat. Wie groß ist denn das Risiko, dass du sagst irgendwie, ich mache weiter und hast dann aber im Anschluss gar keinen Erfolg mehr? Wie schlimm wäre das?
Man hat ja Ziele, deswegen macht man ja weiter. Also das Risiko besteht immer. Das kann natürlich auch, ein Olympiasieger kann natürlich auch das Risiko haben, zu sagen, du, ich bin jetzt Olympiasieger, aber nächstes Jahr ist Europameisterschaft und ich werde nur Fünfter. Ne? Also dann ist es halt nun mal so, da waren die anderen besser. Aber das Risiko besteht immer. Also deswegen machen wir ja auch den Sport. Wir wollen immer der Beste sein. Mhm. Und klar, wenn dann in dem Moment halt jemand anders besser ist, was völlig legitim ist, weil im Zehnkampf ist es halt nun mal so, ne? Das ist nicht eine Disziplin, es sind 10 Disziplinen, da kann so viel passieren und deswegen ist es halt dann.
Ich meine, Fünfter geht ja noch, aber nehmen wir mal an, du würdest 25. werden. Müsstest du dich jemandem gegenüber rechtfertigen? Ja.
Was sei klar, rechtfertigen musst du dich immer.
Aber was reden wir von Niederlagen, wenn man gerade die Goldmedaille gewonnen hat, wenn man den Titel gewonnen hat, Europameister, was Anfang des Jahres ja völlig noch außer Reichweite war, oder? Ich glaube, es war im Dezember oder so weiter. Da bist du aufgewacht, warst auf der linken Gesichtshälfte gelähmt. Was war passiert?
Richtig. Ja, Stichtag war, glaube ich, der 16. Dezember.
Okay.
Aufgewacht und habe dann, ja, eine Faszialis-Parese gehabt sozusagen. Na, wusste ich natürlich zu dem Zeitpunkt nicht. Ich dachte, ich habe einen Schlaganfall.
Okay.
Bin dann zu meiner Frau und habe gesagt, Schatz, guck mich mal an. Mhm. Fällt dir was auf? Und sie so, boah, fuck, was ist das?
Gut.
Okay, ja, und dann gehen wir mal besser ins Krankenhaus. Ja? Und dann bin ich halt ins Krankenhaus hoch und die haben dann halt von oben bis unten alles durchgecheckt, von Hirnwasser abziehen, was ziemlich krass war. Da bin ich dann nochmal kurz weggeklappt.
Okay.
Bis halt, ja, jeden Check dann über mich ergehen lassen müssen. Und die haben dann halt gesagt, ja, du, das ist ein Spontaninfekt, der sich halt über, ja, von der Mandel her, das war halt eine leichte Mandelentzündung, die hat sich über den Kiefer, übers Mittelohr und dann hinterm Ohr sitzt dann der Mimiknerv sozusagen für die Gesichtsmimik und der wurde dann halt betroffen mit der Entzündung und dann war halt einfach mal 4 Wochen Ende Gelände mit Lachen und Mimik. Ja, da, also ich sah dann aus wie ein sabbernder Schlaganfallpatient, wo dann das Auge nicht schließen konnte, wo der Mundwinkel nach unten hing, ich konnte nichts mehr ansteuern und musste halt tagtäglich Übungen machen, damit das wieder reaktiviert wird, mit Cortison natürlich, was natürlich dann ungemein den Körper aufschwemmt. Und dann hatte ich 6 Kilo zugenommen durch das Cortison und Ende Januar durfte ich dann wieder anfangen mit ein bisschen Training und mit den 6 Kilo mehr natürlich, hat sich natürlich dann relativ schnell die Achillessehne rechts gemeldet, weil die dann gesagt hat, nee, du bist zu schwer, das tut mir nicht so gut. Und dann ging halt der Spaß weiter, ne? Dann kam halt die Achillessehne und ja, so hat sich das Ganze dann entwickelt und ab da habe ich dann eigentlich auch schon gesagt, boah, puh, das wird knackig mit Qualifikation für Berlin.
Richtig.
Und ja, ab dem Zeitpunkt war eigentlich gar nicht mehr so richtig dran zu glauben, dass ich das schaffe. Ja. Naja, irgendwie hat es dann doch funktioniert. Wir haben es in den Griff gekriegt und ab dem Zeitpunkt hat dann der Körper auch wieder gewusst, was er machen musste. Und das ging dann echt super schnell, Schlag auf Schlag. Ich habe ja auch wieder 20 Trainingsjahre auf dem Buckel, ne? Da weiß der Muskel und der Körper, was er machen muss. Und deswegen hat es dann echt glücklicherweise alles funktioniert.
Einige würden jetzt sagen, das, was im Dezember passiert ist, Arthur, da will dir dein Körper was sagen.
Ja, klar. Sicher. Ja,
aber der Arthur hat als Kind schon nicht gehört und als Erwachsener auch nicht.
Ja, man muss natürlich da immer so ein bisschen abwägen, sag ich mal. Na, natürlich war der Schock da im ersten Moment ganz groß. Na, Familie dann, boah, hörst jetzt endlich mal auf mit deinem Sport. So auf die Art und Weise. Das ist doch Zeichen genug. Und ich dann halt gesagt, Leute, das hat doch jetzt nichts mit dem Sport zu tun. Das ist halt eine spontane Reaktion von einer Infektgeschichte. Ja. Aber das kam doch durch den Sport. Und da ging das halt ein bisschen hin und her, klar. Und ich habe in dem Zeitpunkt auch null Sport gemacht, habe auch gesagt, du Leute, nee, das ist jetzt einfach wichtiger, das kann auch nie wieder weggehen. So eine Gesichtslähmung, darum ist jetzt einfach mal Sendepause für die nächsten Wochen und Monate, so lange, bis es weg ist. Und dann muss man eh gucken, was dann los ist. Ja. Und klar, zu dem Zeitpunkt haben natürlich alle gezweifelt und kritisiert und gemacht. Aber ja, die habe ich jetzt alles einem Besseren belehrt sozusagen. Und deswegen
zum Glück. Zum Glück hast du nur auf deine innere Stimme gehört, die wir ja nicht gehört haben, aber du natürlich. Also du hast dieses Auf und Ab, das wirklich zu einem Zehnkämpfer dazugehört, das hast du voll ausgelebt. Natürlich auch mit den anderen ganzen Zehnkämpferkollegen um dich herum. Ihr seid schon auch eine besondere Spezies, oder? Das ist wirklich wie eine Familie auch. Man hält auch tatsächlich wirklich zueinander, unterstützt sich auch eine Menge. Was ist zum Beispiel exemplarisch für dieses Leben innerhalb dieser Zehnkämpferfamilie?
Ja, exemplarisch war jetzt zum Beispiel, hat sogar selbst mich getroffen mal. Also das war ist zwar jetzt schon 11 Jahre her, muss man sagen. 2007 bei der Weltmeisterschaft in Osaka ist mir zum Beispiel, der Stab gebrochen beim Einspringen. Ja. Und der Tscheche, der auf der Nebenanlage war sogar, hat es mitgekriegt. Und er wusste zufällig, dass ich den gleichen Stab springe wie er. Und er hat mir dann seinen Stab ausgeliehen, obwohl er unmittelbar neben mir gesprungen ist und auch direkt nach mir sozusagen auch auf seiner Anlage dran war. Mhm. Und das sind einfach so Gesten und Sachen, wo man sagt, boah Leute, das würde nie jemand anders machen, irgendwie in einer Einzeldisziplin und solche Sachen, wo dann einfach sagt, du bist jetzt Konkurrent, nimm mal bitte meine Spikes oder whatever. Ja. Und das funktioniert halt nur im Zehnkampf und man macht halt viel miteinander, man ist in Trainingslager, man kommuniziert viel untereinander, man hilft, weil man halt doch einfach 2 Tage miteinander durchlebt und jede Disziplin halt ganz, ganz intensiv. Und da ist natürlich das Familiäre ganz, ganz wichtig, damit man sich wohlfühlt, damit man natürlich auch leistungsbereit ist. Ja. Und die Leistungsbereitschaft ist natürlich ganz, ganz wichtig dann auch in so einem Feld. Und wenn da die Harmonie natürlich da ist und es passt, dann ist das für jeden Athleten natürlich toll. Und das macht es ungemein aus. Und das ist auch das, was mir so riesig viel Spaß macht. Und wo ich halt auch immer wieder sage, geil Leute, das war jetzt wieder ein super toller Zehnkampf mit euch.
Ja. Welche Musik hast du gehört vor den entscheidenden Wettkämpfen hier bei der Europameisterschaft?
Vieles, aber mir ist halt eins so eingefallen, das war Parachute.
Okay.
Jetzt weiß ich aber gerade den Künstler nicht mehr genau.
Weiß ich auch gerade nicht auswendig. Parachute. Kriegen wir aber raus.
Also Fallschirm.
Eine aktuelle Nummer.
Wenn ich mein Handy jetzt hätte.
Parachute, James Young?
Bitte?
James Young, Terrell Cole, Timomatic.
Kann sein.
Chris Stapleton. Es gibt so viele Songs, die.
Es gibt so viele,
die Parachute heißen.
Ich weiß es jetzt gerade nicht mehr auswendig.
Sing einfach mal, dann erkennen wir ihn vielleicht.
Oh nee, ich glaube, da gibt es einen ordentlichen Lacher dafür. Nee.
Solange Sing noch keine Disziplin ist beim Zehnkampf, wird Arthur Abele nicht in der Öffentlichkeit singen.
Nein, Singen ist nicht meine Stärke. Ich kann dafür umso besser rennen und hüpfen und werfen.
Und das haben wir gesehen. Du hast uns allen eine unglaubliche Freude gemacht. Für uns war es ein Privileg, dass wir auch am Fernsehen mit dabei sein durften und wirklich diesen Triumph miterlebt haben. Dankeschön für heute, Arthur Abele in Ulm. Und jetzt bitte schnell weiter trainieren, denn die nächsten Wettkämpfe, die warten auf dich und wir sind dabei vom Fernseher oder im Stadion.
Alles klar, vielen Dank.
Talk mit Tees.